Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Eigentlich im Vers 29 eine Satzhälfte, aber lesen das ganze Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir. Wer sagt das? Das sagt Jesus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt kommt der Teil, über den ich predigen will. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich freue mich natürlich für Sie, was jetzt vor Ihnen liegt. Sie haben Ihren Urlaub verdient. Und ich weiß, wie Sie sich den Kopf zermattert haben, wie es werden soll. Und die Pläne, hoffentlich sind nicht bloß die Pläne nachher schön gewesen, sondern es wird eine ganz wunderbare und erfüllte Zeit. Traf eine alte Dame und wie wir da sprachen, da hat sich herausgestellt, ihr Leben bestand eigentlich nur aus den Höhepunkten der Urlaubszeit. Und da hat sie einfach erzählt und alles andere war wie verdrängt und weggenommen waren die Höhepunkte. Vielleicht geht es bei Ihnen auch so. Es gibt Leute, da muss man es bei der Begräbnisansprache aufzählen. Es ist ganz schlimm, wenn man einen Urlaubsort vergessen hat, weil das die Höhepunkte des Lebens sind. Was ist denn überhaupt Urlaub? Ich habe extra nachgeschlagen, da heißt es im Lexikon, ein von Berufspflichten freier Zeitraum, der Mindesturlaub beträgt gewöhnlich 12 Tage, ausgenommen der Sonntag. Nein, das war die Ausgabe von 1950. Früher sagte man nicht Urlaub, sondern früher sagte man, beim Soldaten sagte man Urlaub, früher sagte man Sommerfrische. Und das Wort ist auch ein schönes Wort. Schade, dass das so aus der Mode kam. Da denkt man ja an Tannenwald und an eine Wiese und Bergwell und so, wo man sich erquickt und labt. Vielleicht passt das einfach nicht mehr so richtig auf diese grandiosen Unternehmen der Weltumsegelung und was sie alles auf ihrem Kalender schon planen für die nächsten Monate. Das Wort Urlaub, also das haben wir nicht, was haben wir denn noch für ein Wort? Ferien, das ist ein altes Wort. Und das Wort Ferien, wir wissen ein paar von Ihnen, das kommt von den Römern. Die hatten schon das Wort Ferien. Das ist ein Fremdwort aus dem Lateinischen übernommen, dass man einen Tag zu Ehren der Götter nicht arbeitet. Ja, was ist das nun, wenn wir zu Ehren welcher Götter? Arbeiten wir nun nicht zu Ehren seiner Majestät des Königs Urlauber? Das ist das Allerwichtigste. Der König Urlauber, der will, dass alles funktioniert. Und das muss perfekt sein. Und weh, wenn es irgendwo nicht klappt. Wenn es anfängt mit der Autopanne und dann mit dem Stau. Kinder werden immer grundsätzlich krank, wenn man in Urlaub fahren will, weil Kinder ein gutes Gespür dafür haben, wenn die beste Zeit dafür ist. Und dann kennen Sie ja die ganzen Tricks, was so alles einen Urlaub vermiesen kann. Und da wird man besonders gereizt, wenn man sagt, das ist doch das Wenigste, was ich verdienen kann, dass mein Urlaub jetzt problemlos verläuft. Manche sind sehr geschickt in den Urlaubspannen. Man kann ja am Gottesdienst auch immer wieder einen guten Tipp mitnehmen. Die prozessieren nach dem Urlaub und suchen irgendetwas, was nicht richtig funktioniert, damit sie wenigstens Reisegeld wieder zurückkriegen. Und die Zahl der zufriedenen Kriegsgewinnler, die steigt offenbar gewaltig und die holen da irgendwas und sagen, es war nicht ganz so, wie es im Prospekt war, ich will mein Geld wenigstens wieder haben, enttäuschte Urlauber. Bei mir klappt das immer nicht. Meine Frau, die ist ganz glücklich, wenn die lautesten Lastwagen am Fenster vorbeifahren. Wissen Sie warum? Dann wacht sie nicht mehr meinem Schnarchen auf. Was wollen wir denn im Urlaub? Was suchen wir denn? Was suchen wir eigentlich im Urlaub? Wenn man so rumfragt, wahrscheinlich etwas ganz anderes, als was in den vielen Reiseprospekten drin steht. Also jetzt muss ich einfach fragen, ob das so stimmt bei Ihnen. Prüfen Sie selber, die meisten suchen einfach Ruhe, Erquickung, Das Wort Ausspannen ist ein herrliches Bild, also wie man müde Gäule vom Lastwagen, da vom Zugwagen, den sie ziehen, aus den Seilen nimmt, dann dürfen sie ein bisschen grasen. Eine Zeit, wo man ausspannt, wo man nimmer die Last mit sich trägt, wo man sich ein bisschen erquicken kann. Es gibt schöne Formulierungen, die Seele baumeln lassen und so. Ich will mal einfach raus aus meinem normalen Leben und ich suche etwas, wo ich zur Erquickung komme und wo ich zur Ruhe komme und zum Frieden. Deshalb möchte ich zuerst darüber reden, was macht uns eigentlich so müde? Das Schaffen nicht. Schaffen ist was Schönes. Ob Sie ein Stück Garten bestellen, ob Sie in einem Betrieb etwas leisten, da freut man sich, wenn am Ende etwas fertig ist. Schaffen ist ein ganzes Missverständnis, als ob Schaffen grundsätzlich schon schlecht wäre. Nichts ist schöner als Arbeiten. Darum ist es ja für viele so schwer im Ruhestand, wenn man nichts mehr Produktives schaffen darf. Das ist für viele eine Strafe. Ich verstehe das gut. Es ist ein Vorrecht, wenn man etwas wirken kann. Also Schaffen ist es nicht, aber dass unser Schaffen und Arbeiten mit so vielen Mühsalen belegt ist. Das ist ja der Fluch, der von Anfang der ersten Menschen an mit der Trennung von Gott verbunden ist, mit den Dornen und Disteln, mit den blutig gerissenen Fingern, mit dem Ärger, den man hat, dass man abends heimkommt aus der Arbeit und geladen ist. Warum hat man denn gerade so einen blöden Chef? Und warum ist denn das so schwierig mit den Kollegen? Und warum machen sie alle einem so gemein? Und darum sehnt man sich ein bisschen nach einer Erquickung. Ja, das ist die Sehnsucht, dass man rauskommt aus diesem Spannungsverhältnis. Ich glaube, dass noch was anderes dazu kommt, dass wir Urlaub brauchen, weil wir immer wieder die vielen Anforderungen sehen, die an uns gestellt sind. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, nicht alle Anforderungen sind uns gemacht worden von anderen. Viele haben wir uns selber gemacht. Wir haben uns oft selber so hohe Anforderungen gesetzt, was wir alles auch noch leisten wollen. Oder war es der Mammon, der uns gezogen hat? Und mehr Geld, noch mehr. Und am Ende wundern wir uns, dass wir das alles mit unserer zarten Persönlichkeit nicht bewältigen. Der Körper ist zu schwach und die Nerven sind zu schwach. Die Konstitution ist zu schwach. Und wir haben nicht die Ausdauer und dann brechen wir zusammen. Das fängt ja so damit an, dass man nachts nicht mehr schlafen kann. Und viele, viele Krankheitsformen, die sich bei uns zeigen, hängen ja davon ab, dass wir überfordert sind. Wir spüren unsere Unzulänglichkeit. Und wir können nie drüber reden, weil das so peinlich ist, wenn wir einem sagen wollten, wir schaffen das nicht und wir sind überfordert. Das ist eine Peinlichkeit, dummerweise. Und dann sind wir fertig mit den Nerven und mit unserer Kraft und wir wollen es dann dennoch nochmal wissen und sagen, wir sind doch Kerle, wir schaffen es. Und dann reißen wir uns zusammen, wundern uns, dass wir darüber kaputt gehen. Und dass wir das gar nicht durchstehen können, darum sind wir so müde. Also unsere Unzulänglichkeit, die das alles nicht mehr leisten kann, was wir wollen. Die riesenhaften Anforderungen, die wir uns selber stellen. Und dann wollen wir immer noch mehr und noch mehr hineinpacken. Und dann natürlich sehen wir die Kollegen nicht als Helfer an. Also ich rede ja immer von mir. Sondern wir sehen das als Konkurrenten an. Dass man sagt, komm, von dem kannst du was lernen. Und nein, ich muss ja immer besser sein als die anderen. Und das legt sich auch auf uns. Und Sie kennen das. Und jetzt können Sie alle ganz konkret erzählen von diesen spannungsreichen Verhältnissen, die Sie haben mit Ihren Kollegen und Mitarbeitern. Und wie das so ist, dass Sie sagen, ich will nur mal weg von denen. Nur niemand mehr sehen. Und das kann ja nicht sein, dass das unser Leben ist, dass wir einfach die Bezüge kappen, dass wir sie fliehen, dass wir froh sind, wenn wir abends die Türe zumachen können und wenn dann wir niemand mehr sehen. Da liegt die Not, darum sind wir abgearbeitet, nicht von der Arbeit. Man bräuchte vielleicht gar keinen Urlaub, so wenig man wahrscheinlich von zu Hause entfliehen müsste. Nirgendwo können Sie sich so gut erholen wie zu Hause. Sie werden nie mehr so eine gute Matratze finden wie daheim und so in der Küche alles finden wie daheim. Sondern das ist so schwierig, weil wir dort einander auf die Nerven gefallen sind, weil wir da so in der Spannung stehen, weil wir das alles nicht mehr leisten können. Und jetzt, wie entspannt man richtig? Mein nächster Punkt, da sagt Jesus, kommt her zu mir. Ich will Ihnen nur jetzt heute wichtig machen. Ich weiß nicht, wohin Sie reisen und wo Ihre Urlaubsziele sind. Denken Sie doch dran, bevor Sie zum Frühstück gehen. Jesus hat was Wichtiges mit Ihnen zu reden. Er hat am Morgen eines jeden Tages einen Termin für Sie freigehalten, wo er Sie ganz speziell segnen will mit diesen ganz enormen Nöten, die Sie bedrücken. Da steht ja dieses Wort, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist nicht altmodisch, das mit der Seele, sondern das ist genau dieses oft so deprimierte, finstere Innere in mir, dieses gereizte, verwundete, beleidigte Gefühl in mir, wo Jesus sagt, ich will heilen deine kranke, verwundete Seele. Und übrigens, im 28. Vers, wo es steht in unserer Lutherbibel, ich will euch erquicken, können Sie natürlich genauso aus dem Griechischen übersetzen, ich will euch Ruhe geben. Im Grunde zweimal, diese Ruhe, die Jesus gibt, ist erquickend. Normalerweise ist das das Unangenehmste, das man machen kann, dass man an einem Regentag in seiner Bude sitzt im Urlaub und nicht weiß, was man tun soll. Und die Decke fällt einem auf den Kopf vor lauter Langeweile. Ruhe ist für uns das Schlimmste, weil wir immer tätig sein wollen. Bloß das ist Erquickung, eine Stille vor dem Herrn Jesus. Und Sie haben es jetzt in Ihrer Hand, wie Sie Ihren Urlaub gestalten. Und wie Sie Ihren Urlaub machen. Ob Sie erholt, erquickt und erfrischt zurückkehren, sei stille und erkenne, dass ich der Herr bin. Heißt mal im Psalm. Auf einmal merken, halt mal, ich bin doch nicht der Manager meines Lebens. Ich kann nicht einmal die schwierigen Dinge lösen. Sie können Ihrem Körper, Ihrer Körpergröße nicht einen Zentimeter zusetzen, sagt Jesus. Ihr könnt nicht eine Pflanze so schön machen, wie selbst ein Unkraut auf dem Feld gewachsen ist. Jetzt erkenn doch, dass der Herr auch Chef deines Lebens sein will. Wenn im Urlaub das noch einmal dazu dient, dass ich sage, Herr, jetzt möchte ich mit dir all das durchsprechen, was mich bekümmert. Die schwierigen Menschen, die Überforderung, die Kraftlosigkeit, die großen Aufgaben und auch das Nichtwissen, wie es weitergeht. Erkenn, dass ich Herr bin. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Ich will euch erquicken. Das ist das Programm Jesu. Ich will euch erquicken. Und was gibt er uns bei dieser Erquickung? Was sehen wir? Wir sehen zuerst die Größe und Macht Jesu. Jetzt im Urlaub haben Sie hoffentlich auch schon Erinnerungszeichen. Ich kenne im Allgäu eine Bank an einem Tannenwald, wo man einen herrlichen Blick in die Alpen hat. Und da ist so ein kleines Täfelchen angebracht. Und das hat es mir angetan. Es ist nicht die Größe der deutschen Literatur, was hier als Vers abgedruckt ist. Aber der Vers spricht mich an. Willst du Gottes Allmacht sehen, musst du in die Berge gehen. Willst du Gottes Liebe sehen, musst du unterm Kreuze stehen. Zuerst mal das, wenn du Gottes Allmacht sehen willst, die Größe der Macht des Herrn Jesus, des wirkenden, mächtig wirkenden Jesus, dann schau doch diese Schneeberge an, diese gewaltigen Felsmassive. Und nimm doch das als Predigt im Urlaub, oder wenn Sie an der See sind, das Rauschen der Wellen, die da tosen, nehmen Sie das mit als eine Entdeckung. Dieser mächtige Gott wird auch meine kleinen Probleme leicht lösen können, wenn er will. Und wenn seine Stunde kommt. Ich will wieder Gottes Größe sehen. Und wenn Sie nur in der Wiese liegen und die Wolken über sich ziehen sehen. Ich will doch die Größe Gottes sehen. Aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Ob Sie nur rumschauen beim Liegen in der Wiese und die Bienen sehen und die Blüten. Wie hat Gott alles bis ins Kleinste geordnet? Der hält doch die Kontrolle über meinen Leib. Was sorgen Sie sich? Welche tödliche Krankheit in Ihnen schlummert? Er ist doch Herr, er hat doch die Zeit Ihres Todes bestimmt. Das ist doch nicht Ihre Sache. Lassen Sie ihn doch mal, Sie ändern eh nichts dran. Und freuen Sie sich an der Macht Gottes. Ich will euch Ruhe geben. Erkenn doch die Macht und Größe des Herrn. Willst du Gottes Allmacht sehen, musst du in die Berge gehen. Aber nein, sie können in die See gehen, sie können in die Höhlen hineinsteigen, wo sie Gottes Macht und Größe sehen wollen. Willst du Gottes Liebe sehen, musst du unterm Kreuze stehen. Und das finde ich so schön, gehen Sie an keinem dieser Kreuze, wenn Sie in diesen Teilen unseres Landes sind, wo die Kruzifixe noch nicht abgehängt worden sind aufgrund moderner Jugendgeneration. Freuen Sie sich dran als ein Winkzeichen. Mich lässt er nicht los. Gott sagt, seinen Sohn gibt er her, aber mich lässt er nicht los. Mich will er nicht versinken lassen im Chaos und in der Hilflosigkeit, sondern für mich will er alles tun. Ich bin ihm wert und teuer und ich darf das wissen und das erquickt. Dürfen Sie auch die ganze Sorgenlast noch einmal über sich fühlen und auch erleben. Und wenn nachts dann die Stürme krachen und die Winde brausen, wie beim Hurrikan Bertha, Gott ist noch größer in der Höhe. Gott kann alles anders machen, als wir wissen. Seid stille und erkennt, dass ich der Herr bin. Das erquickt. Werden Sie im Urlaub still. Ich habe schon in den vergangenen Jahren immer aus diesem Anlass der Urlaubspredigt gesagt, es gibt kaum Zeiten, wo wir geistlich so verwahrlosen wie im Urlaub. Viele benutzen das einmal als eine Zeit, wo sie keiner Kontrolle mehr unterliegen, wo sie Dinge tun können, die vor dem Herrn ein Gräuel sind. Niemand sieht mich. Und dann hat man gar keine Zeit mehr vor lauter Freizeit, dass man still sein kann vor dem Herrn. Es liegt in Ihrer Hand, was Sie machen. Nicht, dass Sie meinen, dass er nur eine Predigt jetzt gesprochen hat. Es liegt an Ihnen, ob Sie es umsetzen. Ich will erquicken. Gott hat das vor. Er hat Jesus auf sein Programm und er will Sie reich erquicken. Bis in die Abendstunden hinein. Und wenn Sie dann nur noch bei einem Abendspaziergang leise vor sich hinsummen, der Mond ist aufgegangen, wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Das ist schön, wenn man das so erleben kann über den herrlichen Landschaften, die uns Gott zeigt, eine Demonstration seiner Güte, aber noch viel mehr, ich darf sein Herz sehen, seine Liebe und darf mich daran erquicken. Aber es sind noch zwei Punkte drin. Heute habe ich es gar nicht mehr nummeriert, sonst hätten Sie die Nerven verloren. Lernt von mir. Im Urlaub wollen Sie nichts lernen, das am wenigsten. Aber Sie müssen das wissen. Was können Sie von Jesus lernen? Sie müssen was lernen, sonst hat es keinen Wert. Jesus war kein Weltenbummler. An seinem Spazierstock war gar kein so Täfelchen dran von irgendwo Hornisgrinde oder sowas. Er hat nur einen ganz engen Raum seines Heimatlandes bereist. Ich will daran jetzt keine geistliche Beobachtung dran aufhängen, weil das überdehnt wäre. Sie dürfen reisen. 10-mal um die Welt herum. Bloß ob Sie das finden, um das es Jesus geht. Lernt von mir. Was denn? Zuerst einmal, das können wir von Jesus lernen, wie er beobachtet hat. Er hat die Vögel gesehen und hat an dem so viel Mutmachendes, Stärkendes entdeckt. Er hat von den Fischen gesprochen und vom Wetter und vom Abendrot und alles. Jesus hatte offene Augen für die Natur, für die Schöpfung Gottes, für das Unkraut am Straßenrand. Er hat die Menschen gesehen. Ich behaupte, nur Menschen, die Jesus gehören, können die Welt richtig sehen, in der Schönheit, in der erquickenden Schönheit. Ich hoffe, dass Sie Augen haben. Diese Freude am Wasser, an allem da, ich erlebe doch die Güte Gottes und ich genieße das. Und das Staunen über die Größe Gottes, an was das liegt, weil wir nicht von Jesus lernen. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Können Sie sanftmütig sein im Urlaub? Da fällt es uns besonders schwer, weil wir unser Programm haben und uns schon wundern, wenn irgendwo das Erste nicht klappt. Wir hatten mal bei Licht im Osten zwei amerikanische Studenten, die wollten uns Literatur heimlich schmuggeln nach Osteuropa und heute verstehen sie es besser. In Jugoslawien hatten sie die Aufgabe, mazedonische Literatur abzugeben. Sie hatten alle Ratschläge in den Wind geschlagen und haben das dann so plump und so unbegabt gemacht, dass sie dort, die Prediger waren nicht da, bei denen sie ihre Literatur abgeben sollten. Dann haben sie natürlich bei den Nachbarn gesagt, wo sind die, wir haben was gebracht und so und müssen das abgeben und so. Und schließlich haben sie es vor der Tür deponiert. Kein Wunder, die Geheimpolizei kam. Und Sie wissen, die jugoslawische Staatsregierung hatte schon unter Titos Zeiten nur eine Furcht
vor dieser Nationalitätenspannung. Und weil das mazedonische Literatur, nicht weil es christlich war, haben sie die zwei Studenten 30 Tage in Einzelhaft genommen, haben denen die ganzen schönen Haare, Sie wissen, was das bei jungen Leuten sein kann, obwohl heute ist wieder Mode, runtergeschnitten. Und haben die dann in Haft genommen, das waren also schlimme Tage. Die durften nicht mit der Botschaft telefonieren und dann kamen die. Und war interessant. Der eine war so aufgeladen, der hat von uns verlangt, dass wir ihm die 30 Tage finanziell erstatten. Ich kann ja eine Mission nicht. Ihr seid schuld, ihr habt uns in dieses Manöver hineingeritten. Sie hat sich dann nicht freiwillig gemeldet. Und der andere kam zurück und sagte, ich habe ganz viel geistlich gelernt. Ich will diese Zeit nie missen. Ich hoffe nicht, dass Sie in Haft kommen irgendwo. Aber wenn das Auto kaputt geht und Unfall oder eine Krankheit, nehmen Sie es einfach mal. Der Herr hat es zugelassen. Ich will sanftmütig und von Herzen demütig sein. Wir sind ja Staub und Asche. Nehmen Sie jedes Stücklein und denken, der Herr hat eine Überraschung für mich bereit in diesen Urlaubstagen. Und ich nehme dankbar alles, was auf den Tisch kommt, was ich kriege, wo Menschen mir begegnen. Wir hatten ja mal eine Gemeindereise gemacht nach Israel und waren im Sinai. Das ist heute noch ein Albtraum. Und wie wir ankamen, haben diese Mönche, die sind ja also schon gerissene Schurken da unten am Sinai, das darf ich sagen, die sind ja nicht evangelisch. Und die haben einfach das Quartier amerikanischen Touristen gegeben, wahrscheinlich weil die ihnen Bestechungsgeld gegeben haben. Und haben gesagt, wir sollen im Freien übernachten. Das waren so ganz altmodische Busse, wo man nicht sitzen konnte und so weiter. Und ich sehe noch den Manfred Albrecht aus unserer Gemeinde und seine Frau, die sagten, das gibt schönste Urlaubserlebnis. So sanftmütig müssen Sie in den Urlaub reisen. Es wurde auch schönste Erlebnis, das würde ich heute nicht mehr erzählen. Da waren unsere Kinder noch klein damals. Sehen Sie, so können Sie es erleben. Sanftmütig und von Herzen demütig. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Ich will lernen von der Art Jesu. Ich will doch nicht mit diesem Stolz und mit diesem Hochmut hineingehen in die Urlaubszeit, sondern in der Dankbarkeit für jeden Atemzug, den mir der Herr schenkt, für jede Stunde meines Lebens, für den Frieden, in dem wir sind, voll Dankbarkeit und Freude. Auch nicht mit schlechtem Gewissen, das Geld, das Sie ausgeben, das ist eine Ungerechtigkeit, dass wir über so viel Geld verfügen und in den Ländern oft die Menschen nur einen Bruchteil bräuchten, um einmal wenigstens sich in einer schlimmen Krankheit von einem Arzt behandeln lassen zu können und so. Schon in Europa. Aber Sie dürfen das vor dem Herrn nehmen, aber dankbar sein und genießen. Lernt von mir, sagt Jesus, und nehmt auf euch mein Joch. Das wollen wir am allerwenigsten im Urlaub ein Joch noch nehmen. Wir wollen ja gerade alles weglegen. Wir wollen ja frei sein. Darum auch dieses oft über alle Stränge schlagen, Dinge tun, die man zu Hause nie tun würde. Doch Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und was meint er damit? Gerade deshalb, damit wir die anderen Joche weglegen. Ihr Chef kann gar nichts über sie tun. Sie sind ein Eigentum Jesu. Hoffentlich sind sie es. Haben sie es gemacht in ihrem Leben. Machen sie es fest. Darum nehmen Sie das Joch Jesu auf sich. Jesus will keine Bewunderer haben. Er will Leute, die er in seine Jochgemeinschaft einspannt und die er in seinen Dienst mitnimmt und sagt, mach das mit mir so fest und nimm das von mir. Und dann leben Sie in dieser Jochgemeinschaft mit Jesus fröhlich Ihren Weg. Und dann können Sie sagen, so jetzt weiß ich, was los ist. Sie kommen erquickt und erfrischt nach Hause und sagen, ich habe eine ganz neue Einstellung zu meiner Arbeit, zu meinem Platz, an dem ich bin, auch zu meinem Lebensschicksal. Das ist nicht ein Zufall, sondern von Gott so mir zugemutet und auferlegt. Und er trägt das mit mir. Ich will unter dem Joch Jesu bleiben, sanftmütig und demütig. Sie sind nicht bloß ein Karrengaul, sondern Sie sind in der Jochgemeinschaft mit Jesus. Und er hat ein großes Ziel. Das dürfen wir nicht verlieren. Ich habe gedacht, wie ist das für unsere Kranken und Alten, wenn sie das heute in der Kassette mithören? Ja, das wollen wir nie vergessen. Dass wir auf der einen großen Reise sind, zur großen ewigen himmlischen Ruhe. Und da sind manche unter uns, die sagen, das interessiert mich nicht mehr. Schiefer Turm von Pisa und Wannerfeld und so. Und Paris, Eiffelturm und was er alles hat, das ist gar nicht mehr so. Die sagen, ich habe eine Sehnsucht nach der großen Heimat. Und ich will diese Tour, die will ich erreichen. Und das ist schön, wenn wir in der Jochgemeinschaft mit Jesus drin sind. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Amen.